ARD Sounds.
And I would turn on the TV, but it's so embarrassing.
Mit Vorstellungen ist das ja so eine Sache. Ihr hört den Namen von einem Ort und sofort habt ihr Bilder im Kopf. Aber stimmen die überhaupt? Die Bermuda-Inseln, was zum Beispiel weiß ich schon über Bermuda? Bermuda-Dreieck, Bermuda-Shorts, Steuerparadies. Nur was geht da wirklich ab? Auf diesen kleinen Inseln mitten im Atlantik. Johanna Hunsberg hat sich das auch gefragt und ist einfach hingefahren ins berühmteste Dreieck der Welt und hat dort eine wahnsinnig gute Zeit gehabt, bei wahnsinnig netten Gasteltern, bei Archäologen, beim Surfen. Heute schieben wir mal alle Mythen, alle Klischees zur Seite. Nur Aliens sind dann doch noch fast vorbeigekommen, wird sie uns von erzählen heute. Zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abresch, mit Johanna Hunsberg auf Bermuda. Und als erstes habe ich sie gefragt, Johanna, man hört Vogelzwitschern im Hintergrund. Wo bist du überhaupt gerade?
Ja, ich sitze hier gerade außerhalb des Hauses, in dem ich auch wohne. Das ist mitten in der Mitte von Bermuda. Also es gibt da so eine kleine Stadt, Hamilton heißt sie. Und so ein bisschen auf dem Hügel hinter Hamilton ist das Haus, in dem ich wohne. Um mich herum ist auch der Pool. Und du hast gesagt, man hört etwas zwitschern, aber das sind gar keine Vögel, sondern das sind kleine Frösche. Die kommen immer raus, wenn es regnet. Und dann machen die einen riesen Lärm, auch nachts. Und die hörst du gerade im Hintergrund. Wie gesagt, es regnet, deswegen sitze ich hier so ein bisschen mitten draußen und gar nicht so im Wasser. Es wäre eigentlich besser gewesen.
Ich meine, Bermuda, da denken viele vielleicht auch gleich ans Bermuda-Dreieck, wo auf mysteriöse Weise Flugzeuge, Schiffe, Menschen einfach verschwinden und nie wieder auftauchen. Johanna, hilf uns mal, wo genau liegt eigentlich dieses Bermuda und wie war dann deine Reise dahin? Du bist ja weder verschwunden noch vermisst. Bist gut angekommen.
Ja, das stimmt. Es liegt so mitten im Nordatlantik und so in etwa 1000 Kilometer von der Küste von North Carolina entfernt. Dafür ist es aber sehr gut angebunden. Ich war sehr überrascht. Ich bin nach London geflogen und dann gibt es einen Direktflug von London. 7 Stunden dauert der etwa dann bis nach Bermuda. Und ich bin auch ins Flugzeug reingekommen. Es war sehr komfortabel, eine ganz normale große Maschine. Und alle um mich herum kannten sich auch direkt und haben gefragt, ja, was machst du denn in London? Wo kommst du denn her? Also man ist schon relativ verknüpft und es ging ganz gut eigentlich anzukommen. Ich war ein bisschen müde natürlich, aber sonst ging alles gut.
Und jetzt bist du da, nimm uns mal mit. Wie sieht's da aus für alle, die Bermuda nur von Mystery-Büchern kennen? Wie warm ist es da? Wie belebt ist die Insel? Wie sieht's da aus? Palmenstrände, Wasser überall?
Also es besteht aus mehreren Inseln, Bermuda Islands. Es gibt eine Hauptinsel und die Insel ist so ein bisschen wie so ein U geformt. Es ist sehr hügelig und sehr tropisch. Also es merkt man direkt, die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 70% Minimum und im August oder auch im Juli geht sie auch hoch bis auf 100%. Und weil das so tropisch ist, sieht man das auch total an der Flora und Fauna. Also es gibt viele Palmen, du hast es schon gesagt, viele Bananenstauden und es gibt auch extrem viele tolle Vögel, die ich gerne beobachte. Und am schönsten sind eigentlich die Häuser, weil die alle pastellfarben gestrichen sind. Das sind so Steinhäuser. Also es ist sehr süß, sehr pittoresk, muss man sagen. So also wie man sich auch ein bisschen die Karibik vorstellt.
Ein bisschen wie die Karibik. Und deswegen wolltest du dahin oder warum wolltest du unbedingt nach Bermuda?
Ja, ich glaube, ich wäre eigentlich nie nach Bermuda gekommen, wenn ich nicht in Norwegen studiert hätte. Weil ich da nämlich lustigerweise Sander kennengelernt habe. Sander ist Bermudianer und der hat mit mir im selben Jahr seinen Austausch in Oslo gemacht. Und wir haben uns total gut angefreundet und er hat da schon immer ja von seiner Heimat geschwärmt und auch gesagt, dass wir unbedingt mal rüberkommen sollen und ihn besuchen sollen. Und deswegen bin ich hier. Also ich muss dir, glaube ich, nochmal Sander beschreiben. Er hat so schulterlanges, lockiges Haar und sieht ein bisschen aus wie Captain Jack Sparrow aus dem Fluch der Karibik. So kann man ihn sich vorstellen. Und er ist Archäologe, also es passt eigentlich noch besser. Das war wirklich so absurd, weil ich nämlich angekommen bin am Flughafen und es war abends. Ich war total fix und fertig natürlich. Es war ja schon mitten in der Nacht in deutscher Zeit. Und dann meinte er so, Johanna, schön, dass du da bist. Morgen um 7 hole ich dich dann unten ab. Dann steigst du mit ins Auto und dann fahren wir auf eine Insel und dann graben wir, weil ich muss morgen ausgraben. Und das war so mein Start. Also ich habe noch gar nichts von der Insel gesehen. Ich war nicht am Strand, ich war nicht im Wasser, ich war nicht surfen, alles das, was ich mir vorgenommen hatte. Ich bin erstmal mitten in den Wald.
Du warst auf der Ausgrabungsstätte.
Es ist 7 Uhr morgens und schon jetzt drückt die Hitze auf den Asphalt. Ich stehe in kurzer Hose vor dem Haus, in dem ich übernachte und warte. Hi.
Hi, also, du kannst zwischen zwei T-Shirts wählen. Ein rotes Baumwollshirt, das wurde schon zum Graben benutzt, oder eins aus Polyester, aber super atmungsaktiv.
A red one.
Mein Gastgeber Sander holt mich ab. Als ich zu ihm ins Auto steige, hält er mir direkt zwei T-Shirts hin. Ich nehme das rote. Sander ist Ende 20 und hat schulterlanges, braunes, lockiges Haar. Er trägt kurze, khakifarbene Arbeiterkleidung und er ist Archäologe.
Wir fahren nach Smith's Island. Wir gehen nämlich davon aus, dass es dort eine kurze, zweimonatige Besiedlung gab, also als Hauptstadt von Bermuda.
Die Bermuda-Inseln sind seit dem 17. Jahrhundert bewohnt und besonders von afro-karibischen, portugiesischen und britischen Einflüssen geprägt. Vieles aus dieser ersten Zeit ist noch unerforscht. Sander entdeckt also bermudische Geschichte.
So you're basically, you're exploring Bermudian history.
Ja, sehr, sehr frühe bermudische Geschichte. Weil es eben genau diese Menschen waren, die dann hier auf der Insel Kinder bekommen haben.
Auf der Fahrt sehe ich überall pastellfarbene Häuser. Die Farben sind per Gesetz festgelegt. Wir fahren außerdem links, weil Bermuda zu Großbritannien gehört. Und ständig wird gehupt.
In Bermuda it's very much the culture.
In Bermuda ist es total üblich zu hupen, wenn wir Danke sagen, bitteschön, hallo, was auch immer. Das ist dann schwierig für uns, sobald wir woanders sind auf der Welt. Wir fahren da Auto und hupen, weil wir Danke sagen wollen und die anderen sind wütend. Und wir wollen ja aber nur Danke sagen.
Eine Viertelstunde später springen wir mit unseren Rucksäcken und Proviant auf ein kleines Motorboot. Neben Sander sind zwei weitere Archäologen dabei und ein paar Bermuda, die ehrenamtlich mithelfen. Zum Beispiel der Rentner Richard Goodwin.
Everybody, this is
Hello, hi. Nice meeting you.
Joanna.
Hi.
If I had my career choice, it would have been.
Wenn ich meine Karriere hätte wählen dürfen, dann wäre es genau das, was ich jetzt tue.
Yeah. So you're trying to. To come close to your dream again,
yes.
A little bit, right?
Yes.
Yeah.
And finally, I get to do it.
Unser Ziel ist eine kleine Insel, Smith's Island. Sie ist beinahe unbewohnt. Wir schlagen uns einen Weg durch ein kleines Waldstück und zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich eine Ausgrabungsstätte. Sie ist ziemlich unspektakulär. Ein quadratisches Feld. Am tiefsten Punkt ist es etwa einen halben Meter tief.
Well, the first most important step.
Der erste und wichtigste Schritt ist die Recherche im Archiv. Dabei guckst du, welche historischen Dokumente es schon gibt. Danach machst du eine Erkundung zu Fuß. Du gehst also an den Ort, den du interessant findest, schaust dich um. Hier ist eine Vertiefung im Boden. Hier könnte das Haus gestanden haben, weil hier die Erde eingesunken ist. Und der dritte Schritt ist dann das Graben.
What we're doing today.
Und genau das machen wir heute. Graben. Ein kurzer Schlachtruf, dann geht's los.
Go, fight, win.
Mit Schabern und Kehrblechen machen wir uns ans Werk. Erst werden die Erde und der Dreck abgetragen und die Wurzeln entfernt. Dann geht es mit dem vollen Eimer zur Siebestation.
We are basically looking for things like.
Wir halten Ausschau nach Dingen wie kleinen Stücken Kohle, eben weil das Hinweise sind darauf, dass hier Menschen waren. In der zweiten Runde mache ich dann die große Entdeckung. Ich finde ein kleines Wachsiegel mit Emblem. Als ich es hochhalte, ist selbst der Studienleiter Mike Jarvis aufgeregt.
This is a really intimate.
Das ist ein sehr intimes einzelnes Objekt. Also anstatt dass es anonym ist, ist es sehr persönlich und identifizierbar.
Am meisten fasziniert mich, wie geduldig alle sind. Die Archäologen und Ehrenamtler wollen mehr herausfinden über das Leben in Bermuda. Und das ist manchmal eben zäh und dreckig.
Ich glaube, es liegt am ganzen Schwitzen und der hohen Herzfrequenz und allem. Das bringt dein Blut zum Zirkulieren. Es kommt mehr Sauerstoff ins Gehirn und dein Gehirn arbeitet besser.
Ich verstehe das gut. Richtig zu ackern macht einen glücklich, irgendwie zufrieden. 8 Stunden später holt uns das kleine Boot völlig mit Erde beschmiert wieder ab. Ich sitze auf dem Wasser und kann gar nicht fassen, wie paradiesisch es hier ist. Im Wasser schwimmen bunte Fische und die Sonne glitzert auf der Oberfläche. Ich frage Sander, wie zufrieden er mit dem Tag ist.
On a scale of 1 to 10, how content are you with the day?
Vielleicht eine 5. Ich hätte gerne mehr geschafft. Ich habe das eine Quadrat nicht geschafft. Aber so ist es eben.
Naja, und auf die Frage, wie verschwitzt er ist, gibt es eigentlich nur eine Antwort.
11.
Now we're gonna get some ice cream.
Get you an iced coffee.
That's a good plan. All right.
Ich muss sagen, es war schön für einen Tag eine bermudische Archäologin zu sein. Aber es ist auch schön, dass es eben nur für einen Tag war.
Was man alles finden kann. Dabei sind die Bermudas ja eigentlich dafür berühmt, dass so viel verschwindet und nie wieder auftaucht. Ich glaube, Johanna, wir müssen noch mal über das Bermuda-Dreieck sprechen. Wie kam es eigentlich dazu, diese Geschichte um mysteriöse, verschwindende Schiffe und Flugzeuge, die einfach nicht mehr da sind?
Es ist ja wie ganz oft bei so Mythen, dass die sich irgendwie verselbstständigen. Also die ersten Aufzeichnungen dazu gibt es in den 50ern. Da erschien dann plötzlich mal so ein Artikel, ein englischsprachiger Artikel. Und der hat dann zum ersten Mal über 20 verschwundene Schiffe im Bermuda-Dreieck erzählt. Noch gar nicht so viele. Und in den 70ern wurde dann ein Buch geschrieben und das wurde dann zum Bestseller. Und diese Geschichten sind ja wirklich immer so, dass es immer um spurlos verschwundene Schiffe geht oder Flugzeuge auch, die dann häufig bei besten Wetterbedingungen verschwinden und die haben eigentlich auch ganz erfahrene Piloten an Bord und eine erfahrene Mannschaft. Oder es wird ein Geisterschiff gefunden und niemand weiß, wo richtig, wo die Leute sind. Und ich muss ja auch sagen, also wenn du irgendwas Teufelsdreieck nennst, natürlich hören da die Leute hin. Also ich glaube, das allein ist der Hinhörer. Und ich habe da mit meiner Gastfamilie, bei der ich hier bleibe, den Bermudianern auch mit denen drüber geredet. Und die haben eigentlich gelacht und meinten einfach, ja, zu der Zeit gab es halt keine Radare und es ist ein riesiges Seegebiet. Also kein Wunder, dass da mal Schiffe verschwinden. Und man muss auch sagen, dass diese Geschichten, also viele der Geschichten sind auch nicht bestätigt. Also es ist vor allem eine Geschichte, die wirklich sich toll erzählen lässt. Wie viel davon faktenbasiert ist, ist sehr fragwürdig.
Johanna, hast du dich denn selbst schon auf die Spuren dieses Rätsels begeben?
Ja, ich hatte ja so 2 Challenges, die ich mir selber gestellt habe. Nämlich einmal, dass ich surfen wollte im Bermuda-Dreieck. Also du siehst, ich bin auch so ein bisschen angefixt von der Idee des Bermuda-Dreiecks. Und dass ich natürlich wissen wollte, wie viel die Leute ja wirklich jetzt darüber sprechen, die jetzt von hier sind. Und deswegen bin ich ein bisschen rumgelaufen und würde sagen, ich hatte wirklich Erfahrungen mit Leuten aus jedem Spektrum. Also es war extrem aufschlussreich.
Hey Larry, I'm in St. David's now. I'm by Pizza House.
Ich sitze im Auto, mal wieder mit meinem Gastgeber Sander. Wir sind in einem Industriegebiet im Norden von Bermuda. Direkt neben uns heben Flugzeuge ab. Sie peilen die USA an oder Großbritannien. Ich habe ein anderes Ziel. Ich will heute mehr über das Bermuda-Dreieck erfahren. Und zwar, ob und wie es die Einwohner hier wirklich beeinflusst.
There he is.
Oh, sorry. Hi, yeah, nice meeting you. I'm Johanna.
Nice to meet
yeah.
you.
Okay. Cool that you're meeting with us. It's yeah, really nice.
We'll see.
Yeah, we will see, that's true.
Ich treffe dazu den Bermuder Larry Mills. Er ist Anfang 70, hat noch ein paar weiße Haare und viele Lachfältchen. Ich merke direkt, das Bermuda-Dreieck spielt für ihn so gar keine große Rolle.
In unserer Familie war das nie Thema. Als ich dann in der Schule war, hörte ich davon und ich las darüber. Und ganz lange wusste ich gar nicht, wo das Dreieck überhaupt ist. Ich hatte gar keinen Grund dazu, darüber nachzudenken. Und ich weiß wirklich gar nichts darüber.
What would you really like to tell people about Bermuda from your point of view?
Ich frage Larry, was würde er gerne den Menschen über Bermuda erzählen, was sie vielleicht noch nicht über die Inseln wissen?
Well, we breathe here and we have evolved into a society.
Naja, wir atmen hier. Wir haben uns entwickelt in eine Gesellschaft. Warum sollten wir auf 21 Quadratkilometern überleben? Woanders, zum Beispiel in Jamaika und auf anderen größeren Inseln, können Menschen umziehen und was anderes machen. Das geht hier nicht. Du musstest in den Supermarkt um die Ecke. Du konntest nicht das Weite suchen. Wir mussten uns also gemeinsam weiterentwickeln, Hand in Hand.
Nach einer Weile müssen wir raus aus der Sonne. Wir setzen Larry im Nachbarort St. George's ab. Er winkt nochmal und sieht nicht so aus, als würde er in Zukunft mehr über das Bermuda-Dreieck nachdenken.
Thank you, nice meeting you as well.
Werde ich jetzt mehr über das Bermuda-Dreieck nachdenken? Ich glaube nicht. Naja, vielleicht ein bisschen. Bye.
St. George's ist richtig malerisch. Hier gibt es niedliche, pastellfarbene Steinhäuser, kleine Boutiquen und ein Touristenzentrum. Im Schaufenster liegt eine Zeitung, die Bermuda Triangle Times. Davor stehen die Mitarbeiterinnen Jasmine und Theresa. Ich gehe direkt auf sie zu. Kommen viele Leute bei ihnen vorbei und fragen nach dem Bermuda-Dreieck?
Are there a lot of people in your visitor center that ask about the Bermuda Triangle?
Yeah.
Yeah? What do they ask?
Oh, look, we tell them that it's a myth.
Sie erzählen mir, dass es ein Mythos sei, nur eine Fläche mit Wasser. Oder sie erlauben sich Scherze. Den Touris erzählen sie dann zum Beispiel, dass es Monster gibt. Ich habe den Eindruck, dass das Bermuda-Dreieck eher ein bisschen belächelt als ernst genommen wird. Aber dann sehe ich im Schaufenster eines Souvenirladens ein T-Shirt. Und naja, mein Tag nimmt eine ganz andere Wendung.
Okay, es ist ja richtig ausgestorben in diesem Geschäft hier. Ja, got it. I survived the Bermuda Triangle. Es ist einfach ein weißes T-Shirt mit dem Bermuda Triangle drauf.
Ich habe das Bermuda-Dreieck überlebt. Mit genau diesem T-Shirt gehe ich zur Kasse. Sie ist noch ganz altmodisch eingerichtet. Und obwohl niemand im Geschäft ist, sind beide Tresen besetzt. Von den Ladeninhabern Theresa und Norman.
Hi, are many people buying this shirt?
Yes.
Yeah? Is it a lot about the myths that come with it? Or?
Yes.
Und als ich das T-Shirt dann kaufe, merke ich, vor allem Norman ist total vom Bermuda-Dreieck überzeugt.
Ich glaube an sie. Ich glaube, es sind die Aliens. Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wie etwas aus der Mitte der Nordküste gestiegen ist. Dann ist es verschwunden. Und plötzlich habe ich einen kleinen Stern gesehen, der wilde Muster in den Himmel gezeichnet hat. Ich gehe jede Nacht raus, um das nochmal zu sehen.
Und dann nehme ich all meinen Mut zusammen und frage ihn, ob er mich nicht mal zum Alien-Gucken mitnehmen kann. Seine Antwort, na klar.
But would you be up to meet up there and like tell a little bit about like the sea at night?
Yeah.
Like spontaneously? So we're already at the bridge?
Yes.
Es ist einen Tag später und meine Gasteltern Annette und Adrian fahren mich zum Treffpunkt. Eine Brücke über dem Wasser, damit ich dort mit Norman Aliens beobachten kann. Im Dunkeln. Zugegeben, ich bin ganz schön nervös.
Hi.
Yeah, hello. You again, I know,
good
right?
Good to see you again as well. Yeah, hi.
How are you?
Good, thank you.
Yeah.
So, when you're at the bridge, like, what do you usually look out for? Do you just look at the sky and that's it?
Pretty much, yeah, just stargaze. Sometimes see some random.
Norman erzählt, dass er auf der Brücke auf ungewöhnliche Dinge achtet. Und das manchmal 4 Stunden lang.
4 hours.
Wow.
Wir stehen nur etwa eine Stunde auf der Brücke und wir sehen, naja, außer dem Wasser und ein paar Wolken, nichts.
We won't see. We won't see anything.
So it doesn't really make sense to look at it for very, very long, right?
It's just too much cloud cover.
Fürs nächste Mal nehme ich immerhin mit, am besten ist es, auf Sachen zu achten, die sich ungewöhnlich bewegen. Und so oder so ist es einfach ein cooles Gefühl, auf einer Brücke im Bermuda-Dreieck zu stehen.
What would you say if I would go out again? Like, what should I look out for?
Ich gucke immer nach Dingen, die sich so bewegen, wie ich es in der einen Nacht gesehen habe. Also schau nach allem, was komisch ist. Schau, ob etwas Ungewöhnliches auftaucht.
That's a cool feeling, though, to know that I am on a bridge right over the Bermuda Triangle.
Literally, yeah.
So this is why I bought your shirt, because I survived the Bermuda Triangle.
Yes, you have.
Yeah.
You have, see?
Aliens hin oder her. Allein Normans Begeisterung, dass da draußen eventuell mehr ist, als wir wissen, war das Treffen hier wert. Es gibt sie also, die Bermuder, die an die Mythen rund ums Bermuda-Dreieck glauben. Aber für sie alle ist die Insel eben mehr als nur eine Schauergeschichte.
I'll keep looking. Bye.
Johanna ist gerade auf den Bermuda-Inseln unterwegs. Irgendwo zwischen grünen Büschen hat sie sich hingesetzt mit dem Mikrofon. Johanna, lass uns mal über das Leben der Menschen auf Bermuda sprechen. Wie sind die Bermudianer so drauf? So heißen die, ne? Die Bermudianer.
Es ist ganz lustig, weil es sehr unterschiedlich ist, wie Menschen hier sind. Ist ja irgendwie auch klar, ist sehr häufig überall so. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist ja irgendwie auch in der Natur der Dinge, weil ich mit vielen geredet habe, ist, dass Bermudianer extrem offen und freundlich sind. Sie haben wirklich so dieses einladende Arme auf und ich schließe dich in mein Herz und mir ist egal, woher du kommst und ob ich dich jetzt seit 10 Sekunden kenne oder seit 10 Stunden oder 10 Wochen. Sehr gastfreundlich. Sie erzählen extrem gerne Geschichten. Also das ist auch schon so ein geschichtenbasiertes Völkchen und können auch leider kein Schlusswort finden. Also das heißt, wenn du dich mit Bermudianern triffst, dann musst du dir auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen, weil du da nicht so schnell wieder rauskommst. Ansonsten laufen hier alle in Tops und Shorts rum, weil das Wetter natürlich auch dementsprechend ist. Es ist hier so lustig, weil also es fahren sehr viele Roller hier herum, so Motorroller. Und das heißt, morgens um 8 Uhr sind die Straßen voll. Das sind ja auch schmale Straßen und alle sind mit ihrem Roller oder Auto auf dem Weg zur Arbeit. Es gibt überall Airconditioning, also die Leute sind generell viel drin, weil es zu warm ist draußen.
Auf Inseln gibt es immer auch so eine ganz eigene Mentalität, ne? Was würdest du sagen, wie anders ist das Leben auf so einer Insel mitten im Atlantik im Vergleich zu uns hier in Deutschland?
Sehr anders. Einmal gibt es eine bermudianische Zeitrechnung, habe ich erfahren. Das heißt, generell ist die Zeitrechnung, dass du nie pünktlich bist. Das ist, ich bin sehr pünktlich. Hast du gerade gemerkt, ne? Wir haben uns ja getroffen zum Telefonieren und ich war auf die Minute pünktlich. Also es gibt die Regel, dass du eigentlich mindestens eine halbe Stunde zu spät bist, egal wohin du gehst. Und du bist generell auch gelassener, weil du diese Hektik der anderen Leute um dich herum gar nicht so spürst, weil du halt eben so eine kleine Insel bist. Also das merkt man schon, dieses Urlaubsfeeling, das wir haben, wenn wir mit dem Boot auf irgendeine Insel fahren und denken, oh, jetzt kann ich endlich abschalten, jetzt bin ich hier irgendwo mitten im Nirgendwo, das ist hier auch schon präsent. Viel Gelassenheit, das tut mir auch ganz gut.
Johanna, Bermuda ist eigentlich britisches Überseegebiet, ne? Aber ziemlich weit weg von London. Was würdest du sagen, wie britisch ist Bermuda?
Also es hängen ja auf jeden Fall überall britische Flaggen aus und immer neben dann der bermudianischen Flagge, die ja aber auch sehr britisch aussieht, weil sie natürlich auch Großbritannien drin hat. Ansonsten gibt es auch lustigerweise viele britische Supermärkte, so Marks & Spencer zum Beispiel ist ja einer der größeren oder Sainsbury's, kennt man vielleicht, wenn man mal in London oder irgendwie in Großbritannien im Urlaub war. Es wird auch auf der linken Seite gefahren, also es sind auch britische Straßenverhältnisse. Das sind dann auch wiederum amerikanische Steckdosen und der Dollar, den die haben, ist auch bermudianisch. Also die haben einen eigenen Dollar, die haben eine eigene Währung, die sehr krass ans Amerikanische geprägt ist. Also es ist britisch geprägt, aber irgendwie auch nicht. Es ist so eine wilde Mischung irgendwie zwischen allem, dass ich so total verwirrt durch die Straßen laufe und nicht denke, dass ich jetzt hier in Großbritannien oder in einem Teil Großbritanniens bin.
Voll interessant. Und die Inseln sind ja eben auch sehr nah dran an Amerika. Was würdest du sagen, schwappt auch so ein bisschen amerikanischer Lifestyle auf die Inseln, mal neben den Steckdosen?
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel gibt es eigentlich fast gar keine Gehwege und es ist sehr normal, überall mit dem Auto hinzufahren. Also es wird nicht spazieren gegangen. Ansonsten ist es im Supermarkt lustig, weil es sind britische Supermärkte, aber die Kassiererinnen und Kassierer, die strahlen dich an, wenn du an der Kasse bist. Hey, how are you doing, sweetheart? Also es ist so total amerikanisch mit diesem sehr überschwänglichen Smalltalk-Phänomen. Also diese klassischen Klischees, die finde ich auch hier wieder. Aber ich habe mit vielen Bermudianern gesprochen und die distanzieren sich auch sehr stark von den USA gerade. Sie wollen auf keinen Fall zu den USA gehören. Es gibt auch ein paar Gespräche darüber, ob Bermuda unabhängig werden soll. Da sind die meisten Leute auch dagegen, weil sie eben auch profitieren davon, dass sie Teil Großbritanniens sind. Und meine Gastfamilie hat auch die Sorge, dass sollte Bermuda unabhängig werden, dass dann die USA sich Bermuda schnappen würde. Und das wollen sie auf keinen Fall. Aber haben eben ein paar Eigenheiten entwickelt, die amerikanisch sind.
Und wie doll nutzen die Insulaner selbst das Wasser?
Ja, das ist so unterschiedlich, weil ich komme jetzt mal wieder auf meine Gastfamilie zu sprechen. Das ist mein Referenzwert quasi. Die sind gar nicht so viel am Wasser, weil die meinen, dass sie es ja jeden Tag haben und deswegen gar nicht mehr so viel Spaß dran haben, am Strand zu sein. Was ich ja überhaupt nicht verstehen kann. Ich würde jeden Tag da mich, glaube ich, drin suhlen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele, die natürlich das Wasser nutzen zum Schnorcheln, mit dem Boot rausfahren. Es gibt hier auch Riffe, also Reefs. Das heißt, es gibt eine total hohe Anzahl an tollen Fischen, die man hier sehen kann, so wirklich so total bunte, tolle Fische. Wenn ich mich jetzt hier so sehen würde und ich würde umziehen und Hamburg hinter mir lassen, dann wäre ich, glaube ich, die Person, die dann immer auf dem Surfbrett oder wo auch immer liegen würde. Und also man müsste mir dann das ganze Essen immer bringen. Ich wäre nicht mehr an Land. Nie mehr. So is this your board storage?
No, this is my friend's.
Ich stehe auf einer bewachsenen Einfahrt vor einem Schuppen. Vor mir bahnt sich mein Surflehrer Sepp einen Weg durch Werkzeuge und Seile. Und dann finden wir das, was wir heute brauchen.
Ich darf seine Surfbretter benutzen, wenn ich Unterricht gebe.
Ein anfängerfreundliches Surfboard. Es ist anders geformt und eingehüllt in Schaum, sagt Sepp.
So, it's covered in foam.
Du kannst den Unterschied sogar hören. Es tut also nicht so weh. Und ja, generell sind die Maße und die Form anders und förderlicher fürs Lernen.
Auf diesen Tag habe ich lange gewartet. Endlich gehe ich surfen. Sepp nimmt mich mit. Er ist Ende 20, ein sportlicher Typ mit dunkelblonden Haaren. Und er ist Teil meiner Gastfamilie. Klar, hier kennt jeder jeden.
And when did you get into surfing? Like how long have you been surfing?
Actually, not that long. What year is it? 2026? Like 6 or 7 years now?
Sepp surft seit etwa 7 Jahren. Und er unterrichtet auch. Vor allem Kinder in der Horseshoe Bay. Eine flache Bucht mit super pinkem Sand.
It's always smaller there than it is anywhere else.
Mit dem Surfbrett auf dem Dach fahren wir über die Insel. Mit jedem Kilometer werden die Grundstücke größer und pompöser. Und plötzlich geht es nicht mehr weiter.
Warte mal, wir müssen an dieser Schranke vorbei.
Good morning.
Guten Morgen.
Yeah, cool, thank you.
Danke.
This area we're entering is like
der Bereich, in den wir jetzt fahren, ist privat. Wenn du Mitglied vom Golfclub hier bist, dann darfst du rein und die Strände nutzen.
Wir sind in Tucker's Town, der reichsten Gegend von Bermuda. Sie wird sogar die Billionaire's Row genannt, also die Billionärsreihe, und liegt malerisch an hohen Klippen. Hier hatte Silvio Berlusconi ein Haus. Und Oprah Winfrey hatte wohl auch mal Interesse an einer Immobilie hier. Wir halten am Wegrand. Ein paar Meter unter uns entdecke ich eine kleine Bucht.
Ja, das ist mein Lieblingsstrand auf der Insel. Und es gibt Wellen. Wir können surfen.
Außer uns ist niemand hier. Dabei habe ich noch nie einen schöneren Strand gesehen. Das Wasser funkelt türkis, die Wellen brechen perfekt, der Sand hat einen leichten pinken Schimmer und über allem fliegen weiße Vögel, auch Longtails genannt. Wir suchen uns einen Platz am Wasser und ich bekomme direkt ein bisschen Theorieunterricht.
Also, wenn ich dir sage, dass die Welle kommt, dann fängst du an zu paddeln. Und wenn ich sage, los, dann legst du deine Hände unter die Schultern, machst ein Hohlkreuz.
Then stand up.
Perfect.
Okay.
Amazing. Cool, let's try it again. Back on your belly.
Das letzte Mal, dass ich surfen war, war in Neuseeland vor 10 Jahren. Und naja, es lief so mittel. Ich habe also ein bisschen Bammel. Und um abzulenken, frage ich Sepp lieber nochmal über den pinken Sand aus.
Also, es gibt hier ein kleines Tier namens Rote Foraminifere. Das lebt hier in Bermuda. Wenn sie sterben, dann werden sie ganz hart. Und dann, wenn die Strömung kommt, werden die großen Stücke durch das Wasser immer kleiner und irgendwann an die Küste geschwemmt.
And made into smaller pieces and get washed up onto the shore.
Ich finde das super spannend. Aber ich wollte ja surfen. Und jetzt geht es los.
Alright.
So we're gonna go in the water now?
We're gonna go in the water now.
Seb schiebt mich in die ersten Wellen. Und plötzlich fühle ich mich doch wie eine professionelle Surferin. Ich schaffe es sogar fast jedes Mal, auf dem Board zu stehen.
How was it out there?
It's definitely a little tricky.
Draußen im Wasser ist ganz schön viel Bewegung. Es ist nicht einfach. Aber wir haben die richtigen Wellen erwischt und du hast das absolut gerockt. Ein Naturtalent.
Ja, ein Natural.
Nice. Ich gebe zu, es fühlt sich schon gut an, so viel Lob zu bekommen. Aber ich bin immer noch Anfängerin. Ein paar Tipps sind also immer gut.
What's the number one amateur beginner's tip that you give everyone? Like, what's most important?
I'd say look forward is the main thing.
Ich würde sagen, guck nach vorne ist das Wichtigste und halte deine Knie gebeugt.
Ein gutes Lebensmotto, finde ich. Schau immer nach vorne und bleib locker in den Knien. Und genau damit renne ich zurück ins türkise Wasser. Eine gute Stunde später habe ich viel Salzwasser geschluckt und einen leichten Sonnenbrand. Wir verlassen das Wasser und packen unsere Sachen zusammen. Ich frage Seb, ob es hier sowas wie eine Surf-Gemeinschaft gibt.
Ja, in der Hauptgruppe sind viel mehr Männer als Frauen, würde ich sagen. Aber der enge Kreis ist auf jeden Fall eine tolle Gemeinschaft. Wir kennen uns alle. Die meisten sind von hier und die, die es nicht sind, sind auch nett.
Yeah, that's pretty sweet.
Naja, und dann werde ich auch noch mal kitschig.
And to be like more, like to get cheesy.
Yeah. Was ist das Beste am Meer in Bermuda? Die Antwort kommt sofort.
Oh, I mean,
guck dir mal dieses klare Wasser an.
Crystal clear, it's super clean, super inviting, so.
Und dann sitze ich wieder auf dem Beifahrersitz. Vielleicht gibt es bekanntere Orte zum Surfen als Bermuda. Aber für mich waren die Wellen perfekt. Und die Snacks, die es hier nach dem Surfen gibt, sind auch nicht schlecht.
Rice Krispie? It is a cereal.
Also, es ist ein Müsli aus gepufftem Reis. Meine Tante mischt das mit Butter und Marshmallows.
Seb hält ein klebriges, quadratisches Stück hoch. Es besteht aus Reis, Marshmallows und ganz viel Butter, erklärt Seb. Meine Finger sind direkt klebrig und buttrig und genauso schmeckt es auch. Nicht so gesund, aber lecker. Und das ist alles, was zählt.
That's all that matters.
And after surfing, that's all that matters.
Johanna Honsberg war 9 Tage auf Bermuda. Johanna, was hat dir bisher am besten gefallen auf der Insel?
Ja, ich glaube, das Wasser. Das hat man ja gerade auch gehört. Ich hatte schon eine ganz hohe Stimme, weil ich so aufgeregt und so voll von Adrenalin war in der Reportage. Und ich war einfach, glaube ich, so glücklich, wenn immer ich am Strand war und so auf die Wellen geguckt habe, weil ich das so beruhigend finde. Und ich finde das so besonders, dass diese Farbe des Wassers so tief türkis ist und die Wellen so toll sind. Ich habe auch bestimmt 3 Liter Salzwasser immer geschluckt, wenn ich drin war, aus Versehen. Ja, also es ist wirklich extrem. Es gibt hier extrem tolle Klippen, von denen man springen kann und Höhlen, in die du schwimmen kannst, wenn du im Wasser bist und dann wieder hochklettern möchtest auf die Klippen. Also so diese Vielfalt, die die Insel zu bieten hat in Verbindung mit dem Wasser, ist extrem toll und das war, glaube ich, mein Highlight.
Es klingt wahnsinnig schön. Könntest du dir vorstellen, dein Leben hier in Deutschland einzutauschen und auf so einer Insel mitten im Atlantik zu leben? Vielleicht für eine Zeit?
Nee, das fand ich auch überraschend, dass ich das so relativ schnell auch gemerkt habe, dass es so toll ist, das zu besuchen, auch weil ich in so Kulturen und Perspektiven eingetaucht bin, die ich sonst ja auch nie bekommen hätte. Aber es ist mir zu warm. Und es ist mir zu schwül und es ist mir ein bisschen zu klein. Also ich glaube, all das wäre für mich ein Problem. Und mich würde auch nerven, dass dadurch, dass es so heiß ist, dass da so ein träges Gefühl auch bei jedem ist. Eben, dass du nur mit dem Auto irgendwo hinfährst und eigentlich nicht spazieren gehst. Dass es generell extrem hohe Preise in den Supermärkten gibt, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Aber du kaufst da, weiß ich nicht, einen Apfel für $4. Einen einzigen. Also es ist extrem teuer und das alles schreckt mich schon eher ab. Ich mag auch nicht so gern Air Conditioning, also so, dass das alles runtergekühlt ist und du immer erst vom Hitzeschlag dann in die Eiszeit kommst, wenn du nur den Supermarkt betrittst. Also es würde mich alles so ein bisschen stören und ich freue mich wirklich irgendwie so auf dieses norddeutsche, kühle Gefühl, was ich ja wieder habe, wenn ich im Flieger sitze und dann in Hamburg lande.
das norddeutsche Gefühl. Beim Reisen, da lernt man ja immer so viel darüber, logisch, wo man dann gerade hinreist, aber eben auch über sich selbst und wo man selber herkommt. Was würdest du sagen, Johanna, nach 9 Tagen Bermuda, was nimmst du mit von dieser Reise an Eindrücken, an Einsichten?
Ich glaube, ich nehme die Herzlichkeit mit, die die Menschen hier haben. Mir gefällt es, dass hier die Menschen dadurch automatisch viel mehr lachen, viel hilfsbereiter sind und viel mehr so dieses Gefühl haben, dass man zugehörig ist und dass wir eben nicht allein herumdümpeln so in der Welt. Und ich glaube, so dieses Gefühl von, wir sind miteinander hier und wir sind interessiert daran und wollen unbedingt wissen, wie die andere Person so den Tag verbracht hat, das nehme ich mit. Also ich glaube, das frage ich jetzt alle möglichen Leute auf der Straße.
Johanna, ist unglaublich spannend und toll, dass du so schön erzählt hast von deinem Trip nach Bermuda. Hab dir sehr gerne zugehört. Vielen, vielen Dank für die Eindrücke.
Bitte.
Tja, Bermuda-Dreieck überlebt, die Surfstunde auch. Johanna Hunsberg kommt heil wieder nach Hause. Aus Bermuda kann ja nicht jeder von sich sagen, wenn man dem Mythos glaubt. Aber Mythen stimmen ja selten und am besten findet man das heraus, indem man selber losreist und selber guckt, oder? An welche Orte seid ihr mal gereist und der war so ganz anders, als ihr dachtet? Schreibt's uns einfach eine Mail an haiti@ndr.de. So, das war's schon fast von uns. Noch ein Podcast-Tipp habe ich für euch. Von einer Reise nach Hause kommen ist ja immer so eine Sache. Als erstes wartet ein Riesenberg Wäsche. Wie ist das wohl im Hause Zamperoni? Wäsche bestimmt auch, aber wenn Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni nach Hause kommt, hat er oft auch viele Fragen noch im Gepäck und die klärt er dann mit seiner Frau, der US-Amerikanerin Jiffer Bourguignon, im NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden. Spricht das Ehepaar einmal pro Woche über das, was ihre Freunde und Familie in den USA bewegt. Was passiert da gerade unter Donald Trump? Hört gerne mal rein, zum Beispiel in der ARD Sounds App. Ja, und bei ARD Sounds, da gibt's auch uns zwischen Hamburg und Haiti. Liked uns, wenn's euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen sich Jürgen Kopp, Theo Weiß und ich, Philipp Abrisch.
Ein Podcast von NDR Info.